Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Am 26. Februar 2020 hat der italienische Philosoph Giorgio Agamben Aufsehen erregt. Das war eine Zeit, als das Coronavirus in China schon wirksam gewesen ist, in Europa noch kaum angekommen, in Italien allerdings schon bemerkbar. Er hat einen Blog-Eintrag geschrieben mit der Überschrift Die Erfindung eines Virus. Das hat für Erstaunen und Protest gesorgt. Andererseits aber ist es geradezu zu einer Devise geworden für eine Bewegung, die dann in weiterer Folge zu Demonstrationen, zu innenpolitischem Streit geführt hat, unter dem Namen Impfgegner, Querdenker und ähnliches. Ich habe zu diesem Thema, speziell zu diesem Blog-Eintrag und seiner Vorgeschichte und Geschichte, eine Vorlesung gehalten, und der Vorlesung ist diese Sendung der Philosophischen Brocken gewidmet. Was ich tun möchte, ist das Folgende. Vielleicht haben einige von Ihnen schon von Giorgio Agamben gehört oder auch vielleicht schon etwas gelesen. Ein italienischer Philosoph, 78 Jahre alt, weltweit bekannt, wichtige Sachen publiziert. In eine allgemeine Wahrnehmung ist er gekommen durch 4 Bände eines Themenkomplexes Homo Sacer. Homo Sacer ist nach seiner Konstruktion ein vogelfreier Mensch. Das ist eine, beginnend im Römischen, eine Rechtskonstruktion. Diese Rechtskonstruktion ist die, jemand, der außerhalb des Gesetzes steht, der getötet werden kann, ohne dass man dafür bestraft wird, zwischen den Fronten sozusagen ein Ausgesetzter. Und im Zusammenhang dieser Homo Sacer-Vorstellung hat er sich auch ausführlich mit der Situation im nationalsozialistischen Deutschland beschäftigt und mit den Konzentrationslagern. Und in der Tat ist das ja etwas, was man genauso beschreiben kann, segregiert in einer Sonderzone. In dieser Sonderzone herrscht kein Recht, herrscht keine Gerechtigkeit. Man kann alles mit den Menschen machen. Es gibt keine Form Vergeltung. Der Ausnahmezustand, der die Besonderheit hat, dass das nicht innerhalb des gewöhnlichen Gerechtigkeitskonzeptes aufzufassen ist, und zwar in der Geschichte, weil wir beim Nationalsozialismus waren, von daher kommen auch seine Überlegungen, ist das die berühmte Klausel in der Weimarer Verfassung, in der unter bestimmten Umständen es in der Verfassung drinnen vorgesehen war, dass der Reichspräsident unter Umgehung der parlamentarischen Mechanismen die Verantwortung für die Tätigkeit des Reichskanzlers übernimmt, dass er den Reichskanzler freistellt, quer zum Gesetz, anders als das Gesetz es vorschreibt, Handlungen zu setzen. Das war drinnen in der Verfassung und das ist die Klausel gewesen, die dann berühmt-berüchtigterweise Hitler ausgenützt hat, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, zum Beispiel der Tatsache, dass die Kommunisten den Reichstagsbrand verursacht hätten, eine Form von Diktatur aufzubauen, die wir kennen, über die Deklaration des Ausnahmezustands. Agamben hat im Februar 2020, als das gut geworden ist. Er ist der philosophisch unbestrittene Meister des Studiums des Ausnahmezustands und er ist in Italien in dieser Situation in eine Lage versetzt worden, die man, wie ich Ihnen auch ein bisschen dann demonstrieren möchte, nun tatsächlich mit einem Ausnahmezustand bezeichnen kann. Die Aktionen, die er gesetzt hat, das sind sozusagen philosophische Aktionen. Er hat begonnen, einen Blog zu schreiben. Der erste Eintrag ist der 22. Februar vergangenen Jahres. Und in diesem Blog hat er Stellung genommen zu dem, was in Italien zu diesem Zeitpunkt passiert. Diese Einträge sind instantan verbreitet worden. Das waren sozusagen jetzt keine Videos und über YouTube, aber in den ersten zwei, drei Tagen nach dem ersten Beitrag ist das Ding in 5 Sprachen übersetzt worden. Wir werden das gleich mal zeigen und die Versammlung dieser Blogbeiträge, die bis heute anhalten, finden Sie in einer Zeitschrift, Online-Zeitschrift natürlich, die in Kanada herausgegeben wird. Die nennt sich Aphelis. Hier die Aufstellung der Interventionen von Agamben zum Coronavirus. Hier der erste Blogbeitrag. Und dieser Blogbeitrag ist, wie Sie sehen, ins Französische, ins Spanische, ins Englische, ins Niederländische mit dem Datum noch zum selben Tage übersetzt worden und ist, wenn Sie es hier durchschauen, wirklich weltweit rezipiert worden, übersetzt worden. Also eine Form von Verbreitung philosophischer Blogbeiträge über die ganze Welt angesichts einer Situation, die nun tatsächlich einzigartig gewesen ist und in der Sichtweise von Agamben sich seine Einstellung zu dem Thema Ausnahmezustand und der Krise, in der wir uns befinden, kommuniziert worden ist. Ich sage es Ihnen gleich, um die Spannung ein bisschen zu vermindern. Die Auffassung von Agamben ist durchaus kompatibel mit den Querdenkern, sagen wir es mal ungeniert auf diese Art und Weise. Er hat Impulse gesetzt. Ich sage Ihnen, wenn ich jetzt da dabei bin, greife ich mal kurz in die andere Sache hier mit rein. Corona-Skepsis, deutsche Agamben-Rezeption. Wenn Sie sich das anschauen hier, dann sind das Artikel der Übersetzung ins Deutsche von Agambens Blogbeiträgen zur Corona-Frage, die ich nicht im Einzelnen durchgehen werde, die vor allem, also sind diese Übersetzungen zum Teil mit Vorworten. Ich halte mich an den italienischen Text selber. Ich werde nicht sehr viel über diese deutsche Rezeptionsgeschichte sagen. Ich erwähne es jetzt nur hier, um deutlich zu machen, dass das eine leichte Kommunikation zwischen den italienischen Interventionen und dem, was in Deutschland in der Reaktion auf die Position unter Rückbezug auf Agamben passiert ist. Diese Beiträge bis Anfang dieses Jahres sind auch in deutsch erschienen, jetzt bei Turiya und Kant, um Sie darauf auch noch aufmerksam zu machen, an welchem Punkt stehen wir, die Epidemie als Politik. Sie haben, wie ich Ihnen vorgelesen habe, wie der erste Beitrag heißt, nämlich die Erfindung einer Epidemie, vermutlich auch schon wahrgenommen, dass das, was Agamben sagen will, in diese Richtung geht, dass er etwas moniert was wir aus unserer Diskussion genauso kennen, nämlich dass es, wie soll man sagen, Auffassungen, Vermutungen, Polemiken, Überzeugungen gibt, dass diese Epidemie erfunden worden ist. Mit welchem Zweck? Um die bestimmten Interessen von verborgenen Kräften, Bösewichten, die im Hintergrund stehen, zu verfolgen. Inwiefern gehört das jetzt in eine Vorlesung zur Technik- und Medienphilosophie? Deshalb, weil ich denke, dass die Philosophie nicht nur, aber doch zu einem wichtigen Punkt, sich an dieser Stelle melden muss. Agamben meldet sich, Agamben wirft quasi seine philosophischen Überzeugungen in diesen Zusammenhang hinein. Und wenn ich jetzt Philosophie betreibe im Anschluss an Agamben, dann, und zwar Medien- und Technikphilosophie diesbezüglich, dann mache ich das unter dem Aspekt, dass das Internet ein moralischer Raum ist. Und dieser moralische Raum, der besteht jetzt nicht einfach dadurch, dass irgendwelche ethischen Sachen oder politische Sachen behauptet werden, sondern der moralische Raum, der ergibt sich durch die technischen Möglichkeiten des Internets auch selbst. Ich komme auf das noch jetzt genauer zu sprechen und beziehe mich jetzt hier gleich mal auf die Vorgeschichte von dem, wovon ich hier spreche. Vorher nochmal als eine Bemerkung zu den Zahlen. Ich werde viele Aspekte nennen, die eingehen in die philosophisch-ethischen Reflexionen, die Agamben vorlegt, die aber zahlenbasiert sind. Also damit fängt schon etwas mit der angewandten Ethik an natürlich. Die angewandte Ethik muss sich umschauen in der Welt, was überhaupt die Lage ist, innerhalb derer man zu ethischen Entscheidungen kommen kann. Und dieses Umschauen bedeutet auch, sich zu informieren, wo was passiert und wie sehr es einen selber betrifft. Da habe ich Ihnen jetzt ein Dokument vorbereitet für die Woche vom 17. Februar bis zum 23. Februar 2020. Am 17. Februar, was da alles quasi passiert ist und auf uns eingestürzt ist. Die Zahl der Virusfälle in China übersteigt 70.000. Es gibt die Kreuzfahrtschiffe, in denen plötzlich geballt die problematisch sichtbar gewesen ist. Die erste Maschine mit Kreuzfahrtpassagieren in den USA gelandet. In den vergangenen 14 Personen sind dort offensichtlich getestet worden, zwei und auch positiv. Dann gibt es die ersten Quarantäneberichte. Die Krankheit war so schwer auch wieder nicht. Dann kommen die nächsten Nachrichten über weitere Infektionsfälle auf Kreuzfahrtschiffen. Wird die Bundesregierung das zurückziehen? Ein Krankenhausdirektor stirbt in China. Fast 100 Tote mit 1800 Infektionen. Ich lasse das nur so kurz sozusagen an Ihnen vorbei scrollen. Und wie gesagt, hier, das ist der Punkt. Erster Europäer, das ist der 22. Februar, der erste Europäer, 22. Februar stirbt der erste Europäer am neuartigen Coronavirus und diese Person war auch schon gesundheitlich ziemlich kritisch. Ich sage das für den 22. Februar, weil der 22. Februar ist der Punkt, an dem eine Verlautbarung angekündigt wird, sondern erlassen wird vom Nationalen Forschungsrat Italiens. Dieser Nationale Forschungsrat, das kommt gleich als nächstes dann dazu, aber das stelle ich jetzt noch ein bisschen zurück, um Ihnen den Bericht in Auszügen vom European Center of Disease Prevention vom 23. Februar vorzustellen. Und zwar am 23. Februar waren 78.800 Covid-Fälle als Infektion schon gemeldet worden und ganz vereinzelte Local Transmissions in 14 Countries. Und am 22. Februar hat es begonnen, dass italienische Verantwortliche in Lombardei jemanden gefunden haben, der infiziert gewesen ist. Und der Punkt, der im Zusammenhang mit Agamben jetzt dann wichtig ist, ist, dass in Italien schon ganz schnell, also es war das erste europäische Land, in dem das erkannt und aufgetreten ist, und Italien hat unmittelbar und sofort eine ausgesprochen harte Quarantänepolitik eingeführt. Diese Strict Public Health Measures sind hier aufgelistet, was das alles gewesen ist, und zwar in der Lombardei, muss man dazu sagen. Für 50 Communities, Gemeinden in der Lombardei, Ausgangsverbot, keine Demonstrationen, keine Schule, Museumsschließung, keine Bewerbungen für öffentliche Beschäftigungen, Kontaktnachverfolgung, die Selbstisolation, Transportunterbindungen. Das ist das, was das Center for Disease Prevention am 23. Februar. Und die Einschätzung ist, die Extraordinary Public Health Measures have been implemented in Northern Italy and strong efforts are being made to identify, isolate and test contacts in order to contain the outbreak. Und das vor dem Hintergrund, dass bis zu diesem Zeitpunkt eine Person, dann wenige Tage darauf ein paar Personen mehr gestorben sind und vergleichsweise wenige infiziert. Hier ist noch einmal, das ist aus einem Buch über die Aktionen des italienischen Regierungsbündnisses, das es damals gegeben hat. Rote Zonen sind eingeführt worden. Das habe ich nicht herausgefunden, weiß ich nicht, warum das so gewesen ist. Vor allem angesichts der Verlautbarung vom Nationalen Forschungsrat, die wir gleich weiter hören werden. Aber die Besonderheit in Italien war so, dass während der Nationale Forschungsrat beschwichtigend und beruhigend gesagt hat, es ist alles nicht so schlecht, waschen Sie sich die Hände, seien Sie vorsichtig mit Hygiene und solchen Sachen, aber es gibt keine Pandemie, hat der Nationale Forschungsrat gesagt, während die Regierung mit voller Wucht schon Quarantänemaßnahmen beschlossen hat. Und dazu kommt jetzt diese Verlautbarung, die ich schon angekündigt habe. Das ist der Nationale Forschungsrat. Und der Nationale Forschungsrat hat zu einem Zeitpunkt, er hat es selbst gesagt, es gibt 16 Fälle in der Lombardei, die sich auf ein begrenztes Gebiet konzentrieren, ein Todesfall. Ältere Personen, die bereits andere Krankheiten gehabt haben. Um übertriebene Panikmache zu vermeiden, sollte man bedenken, dass das Infektionsrisiko in 19 Fällen bei einer Bevölkerung von 60 Millionen Einwohnern sehr gering ist. Das war also der 22. die Verlautbarung. Das hätte ich vielleicht noch vorher sagen sollen. Warten Sie, das habe ich nicht extra, habe ich hier hingeschrieben, aber noch nicht richtig gesagt. Wie man da mit den Zahlen umgeht, kann bestritten werden. Das ist selber eine Sache, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ich nehme die Daten, von denen ich jetzt hier spreche, aus dieser Seite. Das ist eine Kurve auf der Basis von Informationen der Weltgesundheitsorganisation, wo Sie hier nachvollziehen können, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Sie haben hier den, wovon ich gesprochen habe, das war jetzt hier der 22., gibt es 21 Infektionen und einen Todesfall. Der 22. am 22. bereits 79 Infektionen, zwei Todesfälle und am 23. schon 157. Also das nur, um die Faktenbasis aufzudecken, also vorzulegen, auf der ich mich da befinde. Die Überschrift von dem, was der Forschungsrat sagt, ist Risiko basso, capire condizioni vittime. Das wird also übersetzt kapieren, Verständnis für den Zustand der Opfer. Aber diese Panikmache soll vermieden werden. Man soll bedenken, dass das Infektionsrisiko sehr, sehr gering ist. Sie sagen noch dazu, was wir auch alle gehört haben, dass die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes 4% ist und die Ermahnung, die Aufforderung ist, erstens einmal sich klar zu werden, dass es nur wenige lokal begrenzte Fälle gibt und in Italien gibt es keine SARS-Epidemie. Natürlich kann sich das Bild in den nächsten Tagen ändern, wie recht sie gehabt haben, aber wir schaffen das schon. Und die Quarantäne, das war jetzt der Punkt, von dem ich ausgegangen bin, wo ich gesagt habe, mir ist nicht klar, wie das geschehen konnte. Angesichts solcher Mitteilungen des Nationalen Forschungsrates ein derartig diskrepantes Verhalten von Seiten der Politik. Was sich da abgespielt hat, müsste man noch sozusagen im Einzelnen politologisch untersuchen. Das ist eine Frage der Zeitgeschichte eigentlich. Warum ich es Ihnen so deutlich sage, ist, weil die Initialzündung, die philosophische Initialzündung, um die es mir geht, gerade daran hängt, dass es diese Diskrepanz gegeben hat. Das eine, was ich, um das mit Italien nicht alleine dastehen zu lassen, habe ich Ihnen noch zwei andere Dokumente hier kurz vorgestellt. Das eine kommt aus Wien, Institut für höhere Studien, hat einen Policy Brief Mitte Februar herausgegeben und da steht drinnen, was ist die Aufregung, kurz gesagt, die Masern sind um vieles gefährlicher. Es ist verwunderlich, dass Epidemien wie SARS oder der derzeitige Coronavirus-Ausbruch von weltweiter Panik begleitet ist, obwohl die Anzahl sowohl an Erkrankungsfällen als auch an Todesfällen in Europa nahe Null liegt. Das sind korrekte Aussagen, wie ich Ihnen gerade nachgestellt habe. Das ist übrigens auch ein bisschen eine Rechtfertigung, wenn man so sagen will, um nicht sagen Rehabilitation von dem, was dann in Ischgl passiert ist. Nicht? Auf solche Einschätzungen hat man sich verlassen und aus heutiger Sicht, das ist eines der Anliegen, auf das ich hinweisen möchte, kann man leicht klug sein. Man muss vor Ort an der Stelle, an der die Sachen sich wirklich abspielen, mit berücksichtigen, welche allgemeine Informationseinstellung und Informationslage da gewesen ist. Und diese Dokumente sind deutlich genug. Um es jetzt nochmal zu sagen, zurückgehend auf diese Aufstellung hier, das ist die Aufstellung der Situation Report der Weltgesundheitsorganisation vom 23. Februar, keine neuen Nachrichten über Covid-19. Dazu will ich auch gleich in Klammer sagen, eine der Schwierigkeiten, wenn man da mit Zahlen operiert, ist die, dass man nicht wissen kann, was wo gemeldet wird und wo gerade eine Leitung unterbrochen worden ist und wo gerade eine andere Leitung überfordert ist, wo Informationen, die zwei Tage lang nicht durchgekommen sind, dann plötzlich durchkommen. Das heißt, diese Zahlen sind nicht immer tagesverlässlich, im Trend natürlich schon, aber insgesamt sind sie nicht verlässlich. Sie spiegeln vor, dass es da einen normalen, transparenten, durchsichtigen Verlauf gegeben hätte, den es aber in Wirklichkeit nicht gegeben hat. Und sie treffen gleichzeitig auf eine weltweite Aufmerksamkeit, die jetzt vor der Aufgabe steht, wem soll ich glauben, wo soll ich hinschauen? Wenn Sie das jetzt hier ansehen, ist ein schönes Beispiel. Hier haben Sie die China-Situation und hier ist die deutsche Situation. Die deutsche Situation, das waren, glaube ich, 14, das waren sozusagen 14 Fälle. Das war also unter 20 Fälle in Deutschland und Frankreich, während es schon zehntausende Fälle in China gegeben hat. Also nur so viel dazu. Und die Pointe, auf die ich jetzt zugesteuert bin, ist der Anfang des ersten Blog-Eintrags von Agamben. Ich lese Ihnen das vor. Sie werden sehen, dass man an der Stelle sagen kann, ein Philosoph hält sich an die Informationen, die er bekommen hat und beginnt darüber nachzudenken, was das bedeuten soll. Angesichts der hektischen, irrationalen und völlig ungerechtfertigten Notfallmaßnahmen für eine angebliche Epidemie durch das Coronavirus muss man von den Erklärungen des CNR ausgehen, wonach es keine Epidemie von SARS-CoV in Italien gibt. Und nicht nur das, nach dem heute vorliegenden epidemiologischen Daten über Zehntausende von Fällen verursacht die Infektion in 80-90% der Fällen leichte bis mittelschwere Symptome, eine Art Grippe. In 10-15% der Fälle kann sich eine Lungenentzündung entwickeln, die jedoch in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einen gutartigen Verlauf nimmt. Es wird geschätzt, dass nur 4% der Patienten auf die Intensivstation aufgenommen werden müssen. Er zitiert, wie Sie sehen, das, was in der CNR-Mitteilung drinnen steht. Und er findet starke Worte. Diese starken Worte sind aber angesichts des Maßnahmenkatalogs, den ich Ihnen vorgetragen habe, doch ziemlich verständlich. Hektische, irrationale, völlig ungerechtfertigte Notfallmaßnahmen. Also der Ausnahmezustand, von dem ich angedeutet habe, dass er hier mit der ganzen Problematik in den Sinn kommt, dieser Ausnahmezustand ist nicht zu sehen unter diesen Voraussetzungen. Und dieses Dilemma, diese Schwierigkeit führt ihn dazu, des Weiteren zu sagen, wenn dies die tatsächliche Situation ist, warum arbeiten die Medien und die Behörden daran, ein Klima der Panik zu verbreiten, das einen echten Ausnahmezustand hervorruft, mit schwerwiegenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und der Aussetzung der normalen Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganzen Regionen? Warum das? Da muss doch etwas dahinter stehen. Etwas, was dahinter steht, das wissen wir sozusagen heute auch, und das ist das, worauf ich Sie hinsteuern wollte, dass zu diesem selben Zeitpunkt, 23.02., nach der Statistik der Weltgesundheitsorganisation 2.454 Leute schon gestorben sind und im Rest der Welt sind 17. Und die Frage, die die weltweit vernetzte Kommunikation des Internets an dieser Stelle ausweichbar macht, ist, wie gehen wir damit um, dass es diese Informationen gibt, die uns aber nicht betreffen, von denen wir aber wissen und für die wir handeln sollen. Weil das, was die italienischen Behörden gemacht haben, nach dem Muster der chinesischen Behörden natürlich, eine strikte Quarantäne einzuführen, die nebenbei gesagt zu langsam war und nicht geholfen hat und die als Quarantäne, das weiß man jetzt aus Erfahrungen mit Australien, Neuseeland und so, sowieso nicht ganz die richtige Situation ist, das wäre an dieser Stelle gar nicht so unvernünftig gewesen, nicht so hektisch, irrational und ungerechtfertigt, obwohl man die Einschätzung von jemandem, der das als solche Maßnahmen betrachtet, ebenfalls verstehen kann. Das sind jetzt die Herkunftsgeschichte einer philosophischen Intervention, aber Sie werden, so wie ich es dargestellt habe, auch schon durchgehört haben, dass das die Motive sind, die wir im Zusammenhang mit Corona-Skepsis, Impfskepsis, Querdenkern und Demonstrationen gegen die Übergriffe der Regierungen in den letzten 1,5 Jahren kennen und mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Das ist der 26. Februar, die Erfindung der Epidemie. Hier habe ich nun genau den Absatz, auf dem ich eigentlich schon hingewiesen habe, nämlich diese zwei Faktoren, die von Agamben angeführt werden, die erklären, warum die Medien und die Behörden daran arbeiten, ein Klima der Panik zu verbreiten. Der erste Faktor ist die zunehmende Tendenz, den Ausnahmezustand als normales Regierungsparadigma zu verwenden. Die Regierung spricht von, aus Gründen der Hygiene und der öffentlichen Sicherheit wird die Quarantäne eingeführt und die Zukunft dieses Erlasses, wenn man das extrapoliert, könnte darin bestehen, dass jetzt hier eine Gewohnheit für die Zwangsmaßnahmen eintritt, in der man in zunehmendem Maße, diese Argumentation kennen Sie ja, in zunehmendem Maße die elementaren Menschenrechte überlagert, suspendiert, genau das, was in Ausnahmezuständen passiert ist. Nun muss man sich tatsächlich einverstanden erklären mit dem, was Agamben im Zusammenhang mit den letzthin dargestellten Katalog, der von heute auf morgen erlassen worden ist, sich da vorstellt. Es liest sich wie Erlass einer Militärregierung. Und andererseits muss man auch verstehen, dass dieser Schnellschuss, wenn Sie so wollen, dass dieser Schnellschuss damit zusammenhängt, dass man mit einer Situation konfrontiert ist, die man so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen möchte, ohne zu wissen, was sich denn im Weiteren ergibt und daraus entwickelt. Ich habe das dann eben so formuliert: Es könnte sein, dass die strikten Maßnahmen vom 23.02. sich darauf zurückführen lassen, dass sich angesichts des konfusen Informationsstands die Warnung von chinesischen Verhältnissen durchgesetzt hat. Das könnte den Vorwurf der Militarisierung abschwächen. Es würde allerdings auch nochmal deutlich machen, was ich ja schon ziemlich ausgeführt habe bisher, dass nicht nur die Bevölkerung im Unklaren gewesen ist von dem, worin die Gefährdung in dieser Situation überhaupt liegt, sondern auch die Verantwortlichen sich zum Teil in Blindflug verhalten haben. Stichwort Blindflug, kleine Nebenbemerkung, das ist ein Vokabel, das ich immer wieder mal höre in Österreich von Corona-Skeptikern, dass die Regierung im Blindflug unterwegs wäre, dass sie nicht weiß, was sie vergangene Woche gemacht hat, dass ein Chaos herrscht. Das sind Qualifikationen, die man also zumindest dadurch relativieren muss, dass man darauf hinweist, dass es hier Umstände gibt, die nicht absehbar gewesen sind und die auch in weiterer Folge noch nicht in der zufriedenstellenden Art und Weise absehbar sind. Also jemand, der einen Ausnahmezustand ausruft im klassischen Sinn, weiß in etwa, was er damit beabsichtigt und pusht das quasi durch. Man kann nicht sagen, dass das Durchpeitschen von Maßnahmen ein durchgängiges Charakteristikum der Entwicklungen in Österreich, in Deutschland, in Frankreich gewesen ist. Es widerspricht sich ja die Kritik an diesen Maßnahmen insofern, als sie auf der einen Seite die Unabsehbarkeit und die Unplanbarkeit der Situation kritisiert, die auf der anderen Seite daher kommt, dass die Verantwortlichen versuchen, ihre Regeln jedes Mal den wechselnden Umständen anzupassen. Das wollte ich jetzt nur im Parenthese, wollte ich Ihnen sagen. Was der Agamben in seinem ersten Beitrag aufführt, ist jetzt, ich habe es Ihnen hier noch einmal aufgelistet, im Vergleich zu dem, was unter 22. Februar in dem Krisenbericht der Europäischen Kommission gestanden ist. Das sind nun wirklich dieselben Punkte, die er anspricht, von denen er sagt, die Unverhältnismäßigkeit angesichts dessen, was der Forschungsrat als normale Grippe bezeichnet, die sich nicht sehr von der jährlich wiederkehrenden Grippe unterscheidet, ist offensichtlich. Wenn der Terrorismus als Grund für außergewöhnliche Maßnahmen ausgeschöpft ist, scheint die Erfindung einer Epidemie den idealen Vorwand zu bieten, um die Maßnahmen über alle Grenzen hinaus auszuweiten. Da klingt jetzt ein Motiv an, das verständlich ist durch die Unverhältnismäßigkeit, das aber selber eine gehörige Portion von Unverhältnismäßigkeit mit sich bringt, nämlich die Unverhältnismäßigkeit, dass man eine Epidemie erfinden muss, weil der Terrorismus nicht mehr so zieht, salopp gesagt, dass also die Verkehrskontrollen, Polizei auf den Straßen, auch das Thema der Inhaftierung von Verdächtigen, die Frage der Überwachung von Mobilkommunikation, dass alles das ist ja im Zusammenhang mit Terroranschlägen immer wieder auch ein Kritikpunkt gewesen und bleibt ein Kritikpunkt, bleibt eine umstrittene Sache. Aber das, was Agamben hier suggeriert, ist, dass jemand glaubt, dass diese außergewöhnlichen Maßnahmen ausgeschöpft sind und darum eine Epidemie zu erfinden ist. Das scheint doch sehr unverhältnismäßig auch an dieser Stelle. Das sind spekulative Antworten, das ist eine spekulative Antwort auf die sicherlich auch zu kritisierende administrative Krisenbewältigung des Staates unter Bedingungen einer singulären, unüberschaubaren, präzedenzlosen Gefährdung. Und dass man das nicht alles dem Staat in die Schuhe schieben kann und der Machtpolitik einer Politikerkaste, ist Agamben offensichtlich auch bewusst. Und das ist der zweite Faktor. Der erste Faktor ist eben, den Ausnahmezustand neu zu erfinden, mit neuen Begründungen zu erfinden. Und der zweite Faktor ist jetzt das, was ich angesprochen habe, mit im Hinblick darauf, dass die italienische Bevölkerung nach all dem, was man liest, diese Ankündigung Draghis, dass der grüne Pass für alle Arbeitsverhältnisse gilt, einfach akzeptiert hat, also ohne größere Proteste akzeptiert hat. Und hier scheint Agamben tatsächlich eine Situation darzustellen, die in Italien auffällt, die jemanden aus Italien auffällt, nämlich das Bedürfnis nach einer kollektiven Panik. Es ist unbestreitbar, dass Panik um sich gegriffen hat. Weniger plausibel ist die Auffassung, sie sei durch ein Bedürfnis nach Panik zu erklären. Ich habe Ihnen an der Stelle einen Zeitungsartikel im Ausschnitt hereinkopiert, Italy's Moment of Viral Madness. Und dieser Artikel beschreibt in etwa den Panikzustand, um den es in Italien gegangen wäre. Most Italians are dismissive of Prime Minister Conte's assurance that everything is under control. So too are regional governments. Also auch die Provinzregierungen sagen, wir haben alles unter Kontrolle. Und die Panik scheint nach dieser Beschreibung damit zu tun zu haben, dass die Beruhigungen, dass wir das sowieso alles hinkriegen, keinen Glauben finden. Viele nehmen die Sache in ihre eigene Hand. Basilicata im Süden, in der es noch keinen Coronavirus-Fall gegeben hat, hat beschlossen, dass die Leute aus der Lombardei und aus dem Veneto 2 Wochen in Quarantäne gehen müssen, bevor sie in die Basilicata einreisen. Also man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie das Kärnten die Wiener nicht reinlässt. Lokale Behörden haben Schulen geschlossen, wo es noch kein Corona gegeben hat. Die Regierung, die Zentralregierung hat sich darüber sozusagen stark aufgeregt und juridische Aktionen gefordert. Aber die einzelnen Länder haben zum Teil ihre Schulen gesperrt aus Angst davor. Die italienischen Autoritäten, wie sonst in Europa auch, versuchen verzweifelt, die Interventionen im schlimmsten Fall, die Worst-Case-Szenarios, gleichzeitig in Gang zu setzen und die Panik, die ausgebrochen ist im Zusammenhang mit dem Virus, unter Kontrolle zu haben. That is a hard trick to pull off. Und hier sind wir jetzt wieder bei der Medienseite der Geschichte, especially with 24/7 news coverage and social media misinformation. And Conte's government is not only furious with regional governments. On Wednesday, Foreign Ministry castigated foreign media for what it called inaccurate and alarmist news. Und das ist in Italien dasselbe gewesen, was in Österreich im Zusammenhang mit Ischgl stattgefunden hat. Man ist in einer Zwickmühle dazwischen zu sagen, nicht aufregen. Andererseits, wir müssen hart durchgreifen. Drittens, die Presseberichte sagen, es handelt sich um eine echte Gefahr und wir wissen nicht genau, was wir tun sollen, sind falsch, denn, geht wieder aufs Erste zurück, wir haben das Ganze unter Kontrolle, aber weil wir es nicht ganz unter Kontrolle haben, müssen wir die Maßnahmen nochmal weiter verschärfen. Das ist die allgemeine Situation, in der man sich befindet und also die man sehen muss. Und ich sage das in diesem Umfang deswegen, um dafür zu plädieren, dass man jetzt nicht in eine Panik verfällt, in der man die Mittel verliert, Einschätzungen zu treffen mit Blick auf die Korrigierbarkeit, mit Blick auf die Fehlbarkeit und mit dem Blick auf die notwendig unweigerlich auftretenden Fehler, die gemacht werden. Nach Agamben und der spricht an dieser Stelle etwas aus, was in der kritischen Theorie sehr beliebt ist als ein Erklärungsmuster, ein Teufelskreis sozusagen. Es sind nicht nur die Regierungen schuld, es ist auch die Bevölkerung selbst schuld, weil die Panik wird ausgelöst durch eine Panikbereitschaft. Und die Panikbereitschaft hängt damit zusammen, dass die Menschen sich aus Gefahren in Sicherheit bringen wollen. Die fahren in die Basilikata, weil sie glauben, dort ist noch kein Virus zu sehen gewesen, erzeugen damit einen Zusammenbruch des öffentlichen Verkehrssystems und bringen mit großer Wahrscheinlichkeit genau damit das Virus in die Basilikata, worauf die Regierung sagt, na, dazu haben wir keine Quarantäne eingerichtet, dass die Leute jetzt in die Bereiche strömen, in denen noch keine Infektion zu verzeichnen war. Gleichzeitig muss man auch noch dazu sehen, das ist ja alles im Rahmen von 2-3 Tagen passiert. In 2-3 Tagen kann man keinen Polizeieinsatz derartig organisieren, dass solche Notmaßnahmen auch wirklich durchgesetzt werden würden. Das heißt, wir befinden uns in einem Zustand an dieser Stelle in einer vielfalten Unbestimmtheit. Ich gehe jetzt dann als nächstes an den 3. März zu den Klarstellungen. Im Zusammenhang mit den Klarstellungen gibt es ein sehr interessantes Detail. Am 3. März, also das ist eine Woche praktisch nach dem ersten Beitrag und um die Daten mitlaufen zu lassen, von denen wir hier sprechen. Am 3. März ist nach den statistischen Angaben, nach denen ich mich da richte, der Weltgesundheitsorganisation die Situation so, dass 5.886 Infektionen in Italien aufgetreten sind. Also es hat sich im Vergleich zum 26. Februar, wo das gewesen ist, hat sich die Anzahl verneunzehnfacht, sind 19 mal so viel als am 26. Februar, nämlich 233 Tote. Und diese 233 Toten sind genau die 4%, die für die Intensivstationen zu erwarten waren. Und jetzt kommt ein Blogbeitrag, der nennt sich Klarstellungen. Und bei Klarstellung könnte man ja meinen, dass er da so ein bisschen seinen Kurs korrigiert und dass er sagt, also so unverhältnismäßig war das doch irgendwo nicht. Es handelt sich da wirklich um eine ernste Geschichte. Ich zeige Ihnen jetzt ein interessantes Detail. Das Einzige, das ich kenne, das ein bisschen eine Klarheit auf diese Frage bringt, wie verhält er sich denn jetzt zu seiner Aussage, dass die Epidemie erfunden worden ist. Der Beitrag vom Agamben beginnt, so wie ich es Ihnen hier dargestellt habe, La paura è una cattiva consigliera. Ich werde mich nicht in Italienisch versuchen. Die Übersetzung nach DeepL ist: Die Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber sie bringt viele Dinge zum Vorschein, die wir nicht zu sehen vorgaben. Die Panikwelle, die das Land gelähmt hat, zeigt zunächst einmal deutlich, dass unsere Gesellschaft an nichts mehr glaubt, außer an das nackte Leben. Das nackte Leben ist dieses das Lagerleben eigentlich. Es gibt, das habe ich Ihnen hier noch einmal zur Erinnerung reingestellt, für diese Beitrag vom 3. März, diese Übersetzungen, diese Reihe von Übersetzungen, also man kann es wirklich weltweit nennen, Bulgarisch, Portugiesisch, Ukrainisch, Dänisch, Russisch, Türkisch, Schwedisch, Spanisch, sehe ich eine Deutsche? Ja, Deutsch auch, ja. Alle diese Übersetzungen, also die ich eingesehen habe, geben diese beiden Anfangssätze so wieder, wie sie da sind, bis auf eine. Und das ist eine englische Übersetzung von Adam Kotzko. Adam Kotzko ist ein Agamben-Spezialist, der arbeitet in Michigan in den USA und hat Bücher geschrieben über Agamben, kennt sich offensichtlich ziemlich gut aus. Ich habe jetzt auf das Kotzko-Link geklickt und der hat eine Übersetzung publiziert und gibt dem eine Vorbemerkung als Übersetzer. Agamben hat mich darum gebeten, seinen kurzen Essay zu übersetzen, wobei dieser kurze Essay, which serves as an indirect response to the controversy surrounding his article about the response to coronavirus in Italy. Also daraus kann man schließen, dass Agamben sich direkt an ihn gewendet hat und dass eine Antwort sein soll, diese Übersetzung eine Antwort sein soll auch und sein eigener Artikel eine Antwort sein soll auf die Kontroverse, die ausgelöst worden ist durch seine Behauptung. Und wie schaut jetzt, wie schauen die ersten drei Sätze dieser Übersetzung aus? Fear is a poor advisor because it causes many things to appear that one pretended not to see. Okay. Und dann steht, the problem is not to give opinions on the gravity of the disease, but to ask about the ethical and political consequences of the epidemic. Dritter Satz, the first thing that the wave of panic that has paralyzed the country obviously shows is that our society no longer believes in anything but bare life. Wenn Sie das mit dem Anfang vergleichen, ist da ein Satz dazu gekommen. Der Satz findet sich in keiner anderen Übersetzung. Der Satz findet sich weder im italienischen Original, noch findet er sich in der deutschen Buchübersetzung zum Beispiel, die da gebracht worden ist. Und die Absicht, der Sinn dieses Satzes ist, man kann kaum anders stehen, als dass es eine Distanzierung von seinen Äußerungen über die schwerwiegenden Wirkungen der Krankheit ist. Er sagt, das Problem besteht nicht daran, dass wir sagen, wie schwer diese Krankheit ist, sondern nach den ethischen und politischen Konsequenzen der Epidemie zu fragen. Das ist auf der anderen Seite, ist oder wäre das ein Eingeständnis davon, dass es eine Epidemie ist. Es wird nicht gesagt, es ist zu fragen nach den Konsequenzen einer erfundenen Epidemie, sondern die Konsequenzen der Epidemie sind, wie ich durch meinen Hinweis auf die Faktenlage mit den 233 Todesfällen gesagt habe, diese Konsequenzen über die Ernsthaftigkeit der Pandemie sind ziemlich eindeutig, sondern es geht darum, über die ethischen und politischen Konsequenzen nachzudenken. Das ist alles, was ich in Erfahrung gebracht habe und andere Leute am Internet bestätigen, dass das auch von anderen Leuten nicht gesehen worden ist, was zu finden ist als ein Ansatz einer Distanzierung zu der Behauptung, dass die Epidemie erfunden worden ist. Und dieser Ansatz ist ja auch nicht direkt von Agamben gekommen, sondern reingeschleust durch einen Übersetzer, der nach seinen Angaben von Agamben gebeten worden ist, das Ding zu übersetzen, der allerdings ganz offensichtlich ein Agamben-Experte ist. Also eine Beobachtung, die ich hier nicht vermeiden kann, ist, und das werden die nächsten Beiträge vom Agamben auch noch zeigen, ist, dass er an dieser Stelle auf stur schaltet, um es mal ungeschönt und kritisch zu sagen, dass er an dieser Stelle nichts mehr korrigiert, sondern sich in dem Gedankenkreis befindet, der dadurch gekennzeichnet ist, dass es vom nackten Leben und von Ausnahmezustand die Rede ist. Und das ist jetzt die Aussage, die ich schon im Auge hatte, wie ich gesagt habe, wie kann es sein, dass es keinen Protest gegen den grünen Pass im Arbeitsleben gibt, den generellen grünen Pass im Arbeitsleben, und wieso sagt Agamben, dass die Menschen alles zu opfern bereit sind. Er nimmt die Panik und das Mitmachen, nimmt er als eine Bereitschaft, alles zu opfern, um der Gefahr einer Erkrankung zu entgehen. Das nackte Leben und die Angst, es zu verlieren, ist nicht etwas, das die Menschen verbindet, sondern sie blendet und trennt. Und was ist eine Gesellschaft, die keinen anderen Wert als das Überleben hat? Das ist sozusagen seine rhetorische Frage. Da würde ich jetzt mal, das ist ein bisschen eine Frage der Interpretation, möchte Sie darauf hinweisen, darauf, welche Rhetorik hier am Werk ist. Eine stark profilierte und auch polemisierte Rhetorik, die damit operiert, dass es eine Gegenüberstellung gibt. Auf der einen Seite gibt es die Gefahr einer Erkrankung und auf der anderen Seite alles opfern. Also die Italiener sind bereit, alles, praktisch alles zu opfern, um der Gefahr einer Krankheit zu entgehen. Die Behörden haben einen totalitären Zugriff, wo sie von den Leuten verlangen, dass sie alles opfern, und die anderen, die Bürgerinnen, haben die Rolle der kleinmütigen Verzagtheit. Jetzt muss man doch an dieser Stelle auch wirklich bemerken, dass, sei es menschengemacht, sei es Natur verursacht, Terrorattacken, Naturkatastrophen, anthropologisch gesehen, ich sage das jetzt laienhaft, aber ich glaube nicht, dass man dem widersprechen kann, ein Rette sich, wer kann, produzieren. Es ist möglich, Panik zu erzeugen, und es ist heilsam, dagegen aufzutreten. Und das ist aber genau die Absicht der nationalen Forschungsstelle gewesen, nämlich die Panik zu vermeiden. Nur keine Panik, das ist der Tenor dieser Verlautbarungen. Und jetzt muss man, und da wird es natürlich ein bisschen esoterisch und schwierig, aber jetzt muss man im Auge behalten, dass die Zitate, die der Agamben im ersten Beitrag bringt, von der CNR, genau Zitate über die Ungefährlichkeit des Virus sind. Das sind Zitate, bei denen es gegangen ist, um die Panik zu vermeiden. Und diese Panikvermeidung, die unter den Aspekten, die wir jetzt hier haben, nur keine Panik, eine richtige Strategie gewesen wäre, erweist sich aber angesichts dessen, dass es diese Interaktion zwischen den behördlichen Maßnahmen und den Reaktionen der Bevölkerung gibt, erweist sich das als ein hilfloser Ansatz, der nicht mehr zur Debatte steht hier. Agamben könnte sich ja fragen, wieso hat die Bevölkerung nicht auf die Beruhigungsmaßnahmen reagiert? Deshalb, weil es die administrativen Maßnahmen gegeben hat. Warum hat es die administrativen Maßnahmen gegeben? Weil die vorausgesehen haben, ob wissentlich oder nicht, dass es 6 Tage später 19 Mal so viele Tote gibt, wie zu dem Zeitpunkt, an dem die Maßnahmen verkündet worden sind. Das ist die Komplexität der Geschichte. Die Gefahrenquelle ist eine, die nicht abzusehen war. Sie biologisch mit Virusvarianten präzedenzlos und global. Und die Verantwortlichen sind keine allwissenden Geschöpfe, sondern können falsch und parteilich reagieren, wie alle anderen auch.